Leute, habt ihr schon vernommen? Habt ihr schon gehört? Es gibt da einen Podcast, der euch Datenschutz erklärt. Endlich jemand, der euch informiert und nicht belehrt. Der euch an die Hand nimmt, wird es mal zu kompliziert. Dr. Datenschutz ist euer Retter in der Not. Dr. Datenschutz, euer Captain und Pilot. Dr. Datenschutz nimmt euch alle mit ins Boot. Mit Dr. Datenschutz wird alles wieder gut.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast von der Intersoft Consulting Service AG. Mein Name ist Laura Stoll. Ich bin Juristin und Datenschutzberaterin. Zusammen mit ganz wunderbaren Gästen berichte ich monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Heute habe ich die ganz besondere Freude, neben meinen ganz wunderbaren Gästen, die ich natürlich gleich vorstellen werde, in einem Format zu sein, der sich so schimpft oder so liebevoll den Titel von mir bekommen hat, Nordlichter und Datenschutz, was kommt, was bleibt, ein Live-Podcast. Für alle, die sich jetzt dazuschalten und diese Folge in ein paar Monaten oder ein paar Wochen oder ein paar Tagen hören, wir sitzen hier ganz wunderbar zusammen in den Räumlichkeiten Intersoft Consulting Service AG in Hamburg am Berliner Tor. Es ist ein wunderschöner Abend. Die Sonne strahlt hier rein. Wenn ich mir ganz große Mühe gebe, kann ich vielleicht sogar fast die Alster sehen. Also wir sind in jeder Hinsicht privilegiert und genießen das heute Abend absolut. Und nicht nur das, sondern vor mir sitzt ein ganz wunderbares Publikum. Herzlich willkommen bei unserem Live-Podcast. Neben mir sind drei Gäste, die ich gleich in Ruhe vorstellen werde. Und dann werde ich mit meiner Monologisierung auch mal aufhören, weil sonst ist ja auch langweilig. Wir wollen ja auch hören, was die Gäste zu sagen haben. Aber ein bisschen Ablauf und wie das alles hier heute läuft, für alle, die zuhören und nicht live dabei sein können, denn die, die live dabei sind, die habe ich eben schon instruiert. Im ersten Abschnitt heute kommen erstmal unsere Gäste zu Wort. Zu ganz unterschiedlichen Themen, was ihre Arbeit betrifft, was vielleicht unterschiedlich ist, wie sie aktuellen Herausforderungen begegnen, wie sich aber vielleicht auch ihre Arbeit unterscheidet. Danach rede ich mit jedem einzelnen Gast in der sogenannten Hot Seat-Runde. Ich hatte den Eindruck, das war eine meiner kreativeren Ideen. Wir werden mal sehen, wie die heute die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und auch meine Panelisten das wohl finden, in der wir einen ganz konkreten Fall besprechen. Den habe ich mit meinen Gästen gemeinsam ausgewählt und den schauen wir uns dann an. Und am Ende der Podcast-Aufnahme habe ich für alle Gäste noch ein paar kurze, knackige Fragen vorbereitet, die dadurch knackig werden, dass ich sie in dem begrenze, wie viel sie antworten dürfen. Ich habe mir nämlich sowas vorgenommen wie wenige Worte oder einen Satz. Ich würde mal sagen, das wird spannend. Im Anschluss an die Aufnahme beginnen wir mit den Gästen zusammen, also allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und unseren Panel live Q&A. Wer jetzt zu Hause sitzt und ganz traurig ist, es tut mir leid, aber ehrlicherweise nicht weh, denn ganz ehrlich, lasst euch das eine Lehre sein und seid einfach das nächste Mal dabei, wenn wir wieder einen wunderbaren Live-Podcast machen. Jetzt zu meiner Vorstellung. Ich habe es ja schon gesagt und alle haben sich schon gefragt, wann kommt sie denn vielleicht auch mal dazu? Sie sitzt da ja gar nicht alleine. Ich darf heute ein ganz spannendes Panel begrüßen. Ich habe die Freude und ehrlicherweise auch die Ehre, nicht nur zwei, sondern drei Leiter und eine Leiterin einer Aufsichtsbehörde begrüßen zu können aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen. Ich begrüße heute Frau Marit Hansen. Sie leitet das ULD. Für alle, die nicht wissen, was das heißt, das steht für Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein. Ich begrüße Herrn Fuchs, der hamburgische Beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist, und Herrn Dennis Lehmkämpe, der Landesbeauftragte für den Datenschutz in Niedersachsen ist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Danke.
Und jetzt geht es natürlich los. Jetzt habe ich auch genug geredet und alle sind ganz gespannt. was Sie heute berichten können. Ich fange an, weil da ich ja hier die Regeln machen und das machen kann, wie ich möchte, ich fange natürlich an mit Ladies First. Natürlich. Liebe Frau Hansen, schön, dass Sie da sind. Was machen Sie als Erstes, wenn Sie morgens zur Arbeit kommen?
Ich sage jetzt mal was Typisches für den öffentlichen Dienst. Ich stempel ein. Allerdings meine Zeit, das ist also eher mehr für mich. Von mir wird nicht erwartet, nur die Normzeiten abzuarbeiten, sondern eben so lange, wie es sein muss. Und ich finde es aber ganz gut, selbst einen Überblick dafür zu haben.
Ich versuche mir nämlich vorzustellen, also in meiner Welt ist das natürlich sehr glorreich, was die Landesdatenschutzbehörden leisten. Und ich versuche mir so vorzustellen, ist das vielleicht genau wie bei mir? Es gibt erstmal einen KW, dann muss der Rechner hochgefahren werden. Dann kommen die E-Mails, über die man sich freut und die, über die man sich weniger freut. Gibt es Meetings auch bei Ihnen?
Ja, viele, viele Meetings. Ansonsten die Mails. Ich bin meistens morgens nicht überrascht, weil ich abends noch sehr spät oft mal reingeguckt habe, welche Mails da sein könnten, sowohl an meine Adresse als auch an die Dienststellenadresse. Also eigentlich schockt mich dann nichts mehr. Auch kriegt man ja schon mit, was in der Zeitung steht. Das ist oft auch sehr relevant, schon am Vorabend. Also elektronisch kann man eine Menge schon sehen, bevor sich der Skandal dann tagsüber durch die Printmedien dann weiter entfaltet. Und ein bisschen vorherzusehen, welche Presseanfragen vielleicht auf uns zulaufen. Im Augenblick ist es relativ ruhig in unserem Bundesland. Das hat aber schon andere Situationen gehabt, auch im Bereich Datenschutz. Und dann war ich abends schon immer gern und gut vorbereitet.
Das ist ja eine ganz neue Interpretation von frühen Vogel, wenn ich ehrlich bin.
Der Nachtvogel,
der dann der. Das ist quasi der Nachtvogel, der kriegt den Wurm aber auf jeden Fall.
Ansonsten haben wir ganz viele Möwen. Also ich kann das Fenster aufmachen und habe das Möwengeschrei vor meiner Tür. Einige verbinden das mit Urlaub. Seitdem ich das gehört habe, geht es mir da auch viel besser an diesem Arbeitsplatz, wenn alle denken, es ist Urlaub. Für uns ist es halt Möwengeschrei. Okay, und ich kann nicht nur die Alster sehen, die kann ich nicht sehen, sondern das Meer. Ich kann die Kreuzfahrer sehen. Also ich kann sehen, wie man von Kiel wegkommt oder auch nach Kiel kommt. Und ich bleibe auch gerne da. Die Luft ist immer frisch. Also von daher gerne auch Kaffee am Morgen, aber vor allen Dingen erstmal die frische Meeresluft.
Sehr schön. Und das stelle ich mir auch sehr schön vor. Ich bin kein großer Fan von Möwen. Die haben mir schon diverse Fischbrötchen geklaut in der Vergangenheit. Also wir sind keine Freunde. Ich glaube, das wird auch nicht mehr. Aber ich meine, so ein bisschen das Urlaubsfeeling, das kann ich schon nachvollziehen. Also ich nehme daraus, Sie haben Spaß bei der Arbeit.
Ja, allerdings doch, möchte ich jetzt mal ins Thematische wechseln. Also ja, aber Kiel ist und Schleswig-Holstein gehört natürlich zu den ganz tollen Bundesländern, aber im Norden ja sowieso. Das Netz, was bei uns vom Land zur Verfügung gestellt wird, das heißt der echte Norden, das ist auch so ein Slogan aus Schleswig-Holstein. Mir persönlich ist der echte Norden immer ein bisschen peinlich, weil wir sehr viel mit Skandinaviern zu tun haben. Die kommen dann her und lernen mal den echten Norden kennen. Na, aber ansonsten natürlich sind sehr viele Fälle morgens auch schon auf dem Tisch. Mhm. Und da geht es einmal um Briefe, die herausgeschickt werden. Ich unterschreibe ja nicht jeden Brief, aber einige schon. Oder Gerichtsverfahren, die gegen uns laufen. Unter anderem, weil Betroffene sich nicht ernst genug fühlen von uns, ernst genug verhandelt fühlen. Manchmal auch natürlich von Unternehmen. Oder weil wir unsere regelmäßigen Termine haben. Wir treffen uns ja etwa 50 Mal im Jahr mit der Datenschutzkonferenz. Einmal die Woche mindestens eine Stunde auf Chefebene und dann noch Zusatztermine. Und das klingt so wie eine Bürde, das ist es vielleicht auch, aber gleichzeitig ja auch die Möglichkeit gleich schon zu sehen, wo alles in den verschiedenen Ländern und auf Bundesebene passiert und wir gleich dann ganz schnell die Meinungsbildung auch vorantreiben. Das war vor 5 Jahren noch nicht so ausgeprägt, aber seitdem machen wir das doch sehr diszipliniert und ich glaube, es läuft sehr gut. Also auch das sehe ich inzwischen als positiv, es kann einen auch ärgern, aber diese Meetings sind auch begrenzt dann auf eine Stunde, danach kann man auch nicht mehr, meistens, wenn man das nächste Meeting hat. Aber dann kommt man damit auch zurande.
Was unterscheidet denn Ihrer Meinung nach die Arbeit in Schleswig-Holstein von anderen Bundesländern? Also theoretisch müssen ja die Landesdatenschutzbehörden alle irgendwie auch alles machen.
Genau, also da wird sich dann nicht viel unterscheiden. Vielleicht Schleswig-Holstein im Vergleich zu Hamburg, ein Flächenland. Nicht so viel zentral in Kiel, wenn ich dort meine Fälle nur hätte, das wäre einfacher. Jetzt kann das manchmal doch sehr weit gehen. Wir sind aber dann doch sehr häufig eben mehr am Schreibtisch. Meine Dienststelle ist traditionell auf Technik und auch Gestaltung ausgestattet und aufgestellt. Das kommt noch aus ganz alten Zeiten, als in den 90er Jahren das ja losging mit Datenschutz durch Technik. Mhm. Und wir auch in dem Bereich Aufgaben nach dem Landesdatenschutzgesetz zugeteilt bekommen haben, unter anderem im Bereich Auditierung, Zertifizierung und Selbstdatenschutz. Das waren solche Sonderlocken, die dann mit der DSGVO dann wieder abrasiert wurden. Aber die Ausstattung und das Diskussionsfeeling innerhalb meiner Dienststelle ist dann entsprechend, ja, Rechtsgrundlagen müssen sein, Grundrechte wollen wir im weiten Blick haben, aber auch, wie gestaltet man das? Und da habe ich viele Diskussionspartner, auch weil wir uns dann noch den Diskurs mit der Wissenschaft leisten. Wir sind in einigen Forschungsprojekten, das halten wir relativ klein inzwischen, aber sind doch dann dabei, auch mitzubekommen, was wird gerade entwickelt und was kann eine Rolle spielen. Ich sage mal ein Beispiel, Eudi Wallet kommt jetzt auf uns alle zu. Ja, vor 20 Jahren waren wir in Projekten, die genau solche Dinge erforscht haben. Wir hatten nachher aufgegeben, weil uns keiner hören wollte. Aber jetzt kommen sie ans Tageslicht. Jetzt hoffe ich sehr, dass die guten datenschutzfreundlichen Techniken dann auch den Reality-Check bestehen und wirklich verbaut werden, weil das ja um infrastrukturelle Fragen geht. Das sind also auch Punkte, die wir in der Diskussion haben und versuchen dann bei den richtigen Playern mit Einfluss zu nehmen. Da hat also jeder, glaube ich, seine individuelle Prägung. Meine Prägung liegt unter anderem darin, dass ich Informatikerin bin und auch, dass ich zum Datenschutz gekommen bin durch auch Treffen mit solchen Akteuren wie Wau Holland vom CCC, der war ja hier in Hamburg, oder Andreas Fitzmann als Informatikprofessor oder auch Joseph Weizenbaum, den wir mehrfach einladen konnten als Informatikstudierende noch damals und der auch zu uns gekommen ist.
Spannend. Kann ich daraus ziehen, dass Ihnen besonders, also Technikgestaltung, besonders Spaß macht im Datenschutz? Das hört sich so an, weil ich wollte unbedingt wissen, weil wenn man so lange dabei ist und auch immer noch so leidenschaftlich redet, dann muss auch Spaß bei der Sache sein.
Natürlich, natürlich. Also seit 95 ist das so mein Motto, dass wir in die Richtung gehen können. Die Übersetzung übrigens, Artikel 25, Datenschutz durch Technikgestaltung, das gucken Sie mal in den anderen Sprachen an, da steht nicht Technik. Das steht also durch Gestaltung, durch Design, durch Konzeption. Es geht nicht nur um Technik oder schon gar nicht, dass Technik etwas allein lösen würde, aber auch Technikgestaltung natürlich liegt mir am Herzen, ja.
Das, glaube ich, können also alle Anwesenden und wahrscheinlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer gut raushören. Also gar keine Frage. Total spannend. Und ich glaube, dass solche persönlichen Noten sich ja durchaus auch in der Arbeit wiederfinden können. Also ich denke schon, dass also auch in der Vergangenheit es Leiterinnen gab, die bestimmte Schwerpunkte oder Leidenschaften hatten. Und das findet schon, glaube ich, auch ein Stück weit den Weg in die Arbeit.
Das tut es sowohl vor Ort als auch eben im Club der DSK, der Datenschutzkonferenz, wenn wir uns für Arbeitsaufträge melden, freiwillig etwas beitragen. Zum Beispiel jetzt gerade die Souveränitätsdebatte, die Weckrufe durch die USA sind ja nicht mehr zu überhören. Das haben wir auch schon länger vor uns hin getragen und versucht zu kommunizieren. Aber jetzt ist es etwas, wo ich eigentlich fast täglich in Veranstaltungen damit zu tun habe. Auch heute Morgen war eine Veranstaltung zu Souveränität. Und da spielt Schleswig-Holstein auch eine besondere Rolle, weil die Landesverwaltung wagt, den Weg zu gehen zu Open Source und auch zu weiteren Bausteinen der digitalen Souveränität. Und das unterstützen wir sehr. Und da fühle ich mich manchmal, das ist ja nicht meine Erfindung gewesen, aber so als Botschafterin auch aus Schleswig-Holstein und ermutige, die Blaupausen zu nutzen, die es da gibt. Und natürlich nicht jede Sackgasse nochmal auszuleuchten oder Fehler zu wiederholen, die Schleswig-Holstein auf dem Weg macht, das passiert auch, sondern davon zu profitieren. Also sozusagen nicht mehr die Kinderkrankheiten im Projektmanagement oder auch bei der Technikgestaltung mitzunehmen, sondern im Austausch voranzukommen.
Absolut, man muss ja vielleicht nicht jede Erfahrung selber machen oder jeden Fehler nochmal wiederholen. Absolut, ja, verstehe ich sehr gut. Herr Fuchs. Jetzt würde mich natürlich interessieren, sieht Ihr Alltag so ganz anders aus als der von Frau Hansen? Stempeln Sie sich auch ein?
Nee, interessanterweise nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das müsste.
Also ich muss nicht.
Nee, ich stempel mich nicht ein. Ich glaube auch nicht, dass du das musst, ehrlich gesagt, weil wir sind ja, wir haben ja keine vorgeschriebene Wochenarbeitszeit mehr. Insofern, ich stempel mich nicht ein. Nein, das tue ich in der Tat nicht. Wir haben ja die Montagsrunde gerade schon erwähnt. Also der Höhepunkt meiner Woche ist Montag um 10 Uhr. Dann treffe ich nämlich meine 17 Kollegen virtuell. und um 11 beginnt dann die Last der Woche. Und was momentan wirklich anders ist, um etwas Thematischem gleich zu beginnen, ich lasse mir jetzt jeden Montag die Fallzahlen vorzeigen. Das habe ich jahrelang nie gemacht, weil ich dachte, also gut, wir haben Front Office, da kommen die Beschwerden rein. Mhm. Das läuft alles so und das schwankt dann so mal im Jahr um 5-10%. Aber wir hatten letztes Jahr eine Fallzahlsteigerung von 60%. Wow. 25 gegenüber dem Vorjahr. Im Q1 diesen Jahres sind auf diese 60% nochmal 30% draufgekommen. Das heißt, es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass wir Ende 26 doppelt so viel Beschwerden haben wie 24. Und deswegen beginnt in der Tat meine Arbeitswoche beginnt mit den aktuellen Fallzahlen. Und Montag ist ein guter Tag, weil übers Wochenende besonders viele Beschwerden reinkommen. Das ist ganz interessant.
Die Leute haben Zeit dafür.
Wir bringen zu viel Zeit mit KI und lassen sich von ChatGPT einreden, dass sie ein Datenschutzproblem haben. Oft stimmt das auch. Und das ist momentan, muss man sagen, neben all den großen intellektuellen Themen, die uns umtreiben und den technischen, sicherlich die Hauptmanagement-Aufgabe auch für eine Behördenleitung zu gucken, wie kriegen wir das bewältigt und wie kriegen wir die Prozesse so organisiert, dass wir halbwegs die Beschwerden auch bearbeiten können.
Das dabei kommt so just another manic Monday ja gleich noch eine ganz andere Bedeutung. Also sowohl im Guten als auch mit den Zahlen. Also 60% Steigerung, also aktueller Stand schon, also für 26 jetzt?
Für Ende, also 25 hatten wir 60% mehr echte Beschwerden als 24. Wow. Und Q1 sozusagen geht die Kurve noch weiter hoch, Q1 26.
Wow, da könnten wir ja vielleicht nochmal, also ja, das war nicht mein Plan, aber das würde mich ja nur mal vielleicht schon mal an die anderen Panelisten, ist das in den anderen Behörden auch zu beobachten? Ja, ich sehe für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ja. Sie nicken mit ernster Miene, würde ich das mal beschreiben. Also das ist ein generelles Thema. Und Herr Fuchs, was glauben Sie, wo kommt das her? Ist das wirklich so ein KI-Ding? Chatty, mach mir mal die Beschwerde fertig.
Also erstmal ist es ja was Positives, denn das zeigt ja, dass Menschen, die ein Problem im Datendigitalisierungsbereich haben, auf uns kommen. Also wäre ich jetzt ein kleines Start-up und würde Awareness-Marketing machen, würde ich sagen, ohne dass ich 1 Cent für Werbung ausgegeben habe, habe ich 60% mehr Audience. Das ist eigentlich eine super Leistung. Also insofern, es hat was Positives. Ja. Das meine ich auch ganz im Ernst. Also die Leute kommen zu uns, gerade in Hamburg. Also wir haben die meisten Beschwerden pro Kopf der Bevölkerung in Deutschland. Okay. Insofern sind wir, ich glaube, man kennt uns in der Stadt halbwegs. Mhm. Also das ist sozusagen die gute Seite. Dann hat KI eben auch Vorteile, weil wenn ich ein Problem habe und ich frage ChatGPT, dann sagt das vielleicht irgendwie, du könntest auch eine Datenschutzbeschwerde einlegen. Mhm. Also insofern treibt das auch ein wenig. Das ist es aber nicht nur. Ich glaube, was ein großer Faktor ist, und das kann ich auch belegen, weil wir ein bisschen tiefer in die Fälle reingegangen sind, wir bekommen immer stärker eine fast schon verbraucherschützende Rolle, weil wir sehr viele Beschwerden bekommen von, ich sage jetzt mal sehr platt, von Kunden, die genervt sind von dem schlechten digitalen Kundenservice des Unternehmens, mit dem sie zu tun haben. Mhm. Also wer von Ihnen schon mal versucht hat, ein Facebook-Konto zu löschen, der weiß, wie schwierig das ist. Oder wer das Gefühl hat, sein Facebook-Konto ist gehackt worden, er kommt nicht mehr richtig rein, der weiß auch, wie schwer das ist. Mhm. Und dann kann man jetzt sagen, ist das überhaupt ein Datenschutzproblem? Vielleicht am Anfang nicht, aber auf die Dauer natürlich schon, wenn ich an meine Daten nicht mehr rankomme, wenn ich Daten nicht korrigieren kann, wenn ich keine Hoheit über meine Daten habe. Mhm. Dann wird das auch ein Datenschutzproblem. Und wenn Unternehmen massenhaft nicht in der Lage sind, Anfragen zu beantworten, zum Beispiel Artikel 15 Anfragen, dann sind es eben Compliance-Probleme, die auch ein Datenschutzthema sind. Und insofern glaube ich, dass es nicht nur KI im Sinne von die Beschwerden sind leichter zu machen ist, sondern es ist eben auch eine Zwischenphase der digitalen Transformation, dass der Einsatz von KI im Kundenservice momentan, ich sag mal, offen so grottenschlecht ist, dass es sich auch in unseren Beschwerdezahlen widerspiegelt.
Ja, ich kann mir vorstellen, also gerade, wenn dann mehrere Dinge zusammenkommen, also ich sage das mal ganz deutlich, Unfähigkeit, aber auch Unwillen. Also gerade einige der größeren Player, wer möchte, habe ich einen ganz kleinen lieben Aufsatz zugeschrieben zu Dark Pattern von einigen größeren Anbietern. Und da habe ich mich daran unter anderem abgearbeitet, wie schwer es ist, sein Amazon-Konto wieder loszuwerden. Also wer da Freude hat, aber gibt es auch wunderschöne Threads zu, also have fun, ich kann das durchaus empfehlen, wer mal wirklich sehen will, wie sowas funktionieren kann, durch wirklich bewusste Technikgestaltung, um das schwierig zu machen, bewusst Allegedly. Ne? Also habe ich jetzt behauptet, ist meine Meinung, wer weiß. Also vielleicht ist das auch nicht so, vielleicht sind die nicht fähig, aber das glaube ich eben häufig nicht. Und möchte ich auch manchmal nicht glauben, weil ich glaube, dort arbeiten sehr fähige Menschen zum Teil. Deswegen fragt man sich all diese Fragen und das landet dann bei Ihnen. Spannend, so eine Art Zusatzverbraucherschutz. So ist das vielleicht nicht gedacht, aber ich verstehe auch, warum Sie sich auch freuen. Das ist ja auch ein Stück weit Ihre Aufgabe, das verstehe ich. Aber bei 60% mehr, da würde ich erstmal Muffensausen kriegen, wenn ich ehrlich bin. Die muss man ja auch irgendwie bearbeiten.
Die muss man bearbeiten, die müssen die Mitarbeitenden bearbeiten. Und ich kriege jetzt auch in der jetzigen Lage nicht vom Finanzsenator 60% mehr Mitarbeitende. Wäre wahrscheinlich auch nicht sinnvoll, dann würden wir auch Raumprobleme kriegen. Und insofern müssen wir unsere Prozesse sehr verändern. Wir haben seit einem Monat ein komplett neues Beschwerdeformularverfahren eingeführt. Also man kann ermuntern die Beschwerdeführenden, uns nicht einfach eine E-Mail zu schreiben, sondern nur über das Formular sich zu beschweren und dann eben auch gleich alles mit einzureichen, was für die Bearbeitung der Beschwerde wichtig ist, also die Korrespondenz mit dem Unternehmen vorher und ähnliche Unterlagen. Das wird zu meiner Überraschung brutal gut angenommen. Also wir haben eine Beschwerdequote von unter 1%. Ich dachte, das gibt mehr Ärger. Und das macht die Arbeit schon mal sehr viel effizienter, weil ich viel weniger Rückfragen habe. Das ist der eine Punkt.
Das ist wie ein Filter auch,
oder? Das ist ein totaler Filter, ja, absolut. Nein, also 30% der Wege enden auch. Diese Beschwerde kannst du noch nicht einreichen, bitte wende dich erst ins Unternehmen. Insofern, genau, das ist ein echter Filter. Und was wir jetzt seit 2 Wochen machen, ich sage immer, es ist noch ein Pilot oder ein Test, wir nutzen KI für die Fallbearbeitung. Also wir laden Fallakten mit niedrigem Schutzbedarf in das KI-System LLMoin hoch und mit einem sehr, sehr guten datenschutzfreundlichen Systemprompt werden erste Entwürfe für sozusagen Antwortschreiben oder Abgabevermerke von der KI gemacht. Mhm. Das ist jetzt so eine Art Test, wenn man so will, aber flächendeckend. Und das bin sehr gespannt, welchen Effizienzbeitrag das bringt. Aber wir versuchen also sozusagen auf diese Zahlen auch mit Maßnahmen zu reagieren und jetzt nicht den Kopf in den Sand zu stecken.
Spannend. Was unterscheidet, also der Themenwechsel soll nicht zu hart sein, aber mich würde natürlich auch interessieren, wenn ich Behördenleiter aus Norddeutschland da habe, was ist denn so, gibt es grundlegend Dinge, die anders sind in Hamburg? Also offensichtlich, die Hamburger beschweren sich mehr. Also das habe ich jetzt schon gelernt. Das entspricht auch meinen Erfahrungen zum Beispiel im Straßenverkehr in Hamburg. Von daher kann ich da nur, das kann ich bestätigen. Aber was ist denn noch anders? Also Frau Hansen hat ja auch angesprochen, so ein Flächenland ist natürlich vielleicht anders. Aber vielleicht sind es ja dann nur die Entfernungen. Oder haben wir hier all die großen Player in unserer wunderschönen Hansestadt?
Also erstmal kann ich natürlich nicht akzeptieren, dass wir unsere Beschwerdeführenden mit querulantischen Autofahrern gleichsetzen. Das muss ich hart zurückweisen. Aber um auf Ihre Frage einzugehen, nein, ich glaube, die Unterschiede sind groß. Das ist der große Vorteil des Stadtstaates ist, dass wir nicht nur keine Fläche haben, sondern wir haben auch keine eigene kommunale Ebene. Und die Wege sind natürlich sehr viel kürzer, also zu den Ministerien. Und ich glaube, was Hamburg auszeichnet, glaube ich auch wirklich im Guten ist, dass wir eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Senatsbehörden haben, dass wir inzwischen sehr eng zusammenarbeiten bei den Digitalisierungsprojekten. Ich habe KI genannt. Wir führen jetzt eigentlich leider, aber Gott sei Dank dann datenschutzkonform. In Hamburg führt jetzt Microsoft Office 365 als Standardanwendung für die hamburgische Verwaltung ein. Also sozusagen der gegenteilige Weg von Schleswig-Holstein. Die Grundsatzentscheidung ist eine politische, die habe ich nicht zu kommentieren. Aber wir sind sehr intensiv eingebunden gewesen in der Konfiguration und in der Ausgestaltung. Und ich glaube, da hat ja auch der niedersächsische Kollege gute Vorarbeit geleistet. Ich glaube, dass das, was da jetzt rausgekommen ist, Souveränitätsdebatten nicht befriedigend löst. Aber ich kann sagen, das ist eine datenschutzkonforme Anwendung von Microsoft Office. Also um Ihre Frage zu beantworten, der Stadtstaat ist übersichtlicher. Mhm. Es fehlt die dritte kommunale Ebene. Und wir haben sehr engen Draht zu den Senatsbehörden. Das ist schon auch sehr angenehm in der Zusammenarbeit.
Ich stelle es mir tatsächlich anders vor, einfach auch von der gesamten Denke und von den Strukturen. Also auch in der Arbeit, also auch mit den Kommunen, wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, tatsächlich im Vorfeld zu diesem Panel heute, eine Teilnehmerin hat es genutzt und hat mich vorher angesprochen und gesagt, mich würde einfach wirklich die Einführung zum Beispiel von so Großsystemen wie Microsoft 365 interessieren. Hessen hat da ja einen Schritt nach vorne gemacht und hat auch ganz bewusst gesagt, gerade weil Frau Hansen da ist, ein unglaublich spannendes Thema, weil Ihre Meinung dazu durchaus ja auch bekannt ist und das spannend ist. Aber natürlich gerade bei Ihnen stelle ich es mir direkt gleich noch schwieriger vor, mit so vielen Einzelkommunen, die ja dann auch versorgt werden müssen. Da würde ich direkt mal dann den Schwank machen zu Herrn Niemke. Also Sie sind ja, ich habe nur so eine kleine liebgemeinte freche Bemerkung am Rande. Sie sind ja quasi der Jüngste in der Runde. Also jedenfalls im Amt. Ist die Arbeit jetzt in Niedersachsen so, wie Sie sich das vorgestellt haben?
Nein, das ist ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Aber es ist viel, viel spannender, als ich gehofft hatte, dass es sein würde. Und ich habe mir überlegt, damit ich Sie nicht langweile, würde ich jetzt am liebsten so einen Dienstag schildern, nicht den Montag.
Vielleicht ist das ja auch ein bisschen erfreulicher als der Montag bei Herrn Fuchs.
Nein, der Montag, also ganz im Ernst, das habe ich auch in meiner ersten, nach meiner ersten DSK zur Verabschiedungsrunde sozusagen gesagt, diese Abstimmungsrunde montags ist, glaube ich, schon für uns alle sehr, sehr wertvoll. Mhm. Und das habe ich in dem Ministerialumfeld, aus dem ich komme, so nicht erlebt. Diese enge Abstimmung ist ein Wert an sich. Und ja, es gibt auch mal Montage, da drücken andere Termine und man denkt, jetzt muss ich aber irgendwie fertig werden, weil der nächste Termin ist so weit weg und die Verkehrslage ist so und so blöd. Aber ganz grundsätzlich ist dieser Abstimmungsprozess, der läuft richtig gut. Und immer wenn ich dann in der Zeitung lese, die DSK sei sich so uneinig, dann frage ich mich, das muss nicht die, also es ist jedenfalls nicht die DSK, in der ich sitze. Wir sind manchmal unterschiedlicher Auffassung, aber das ist eben auch getriggert durch unterschiedliches Erleben. Mhm. Und das ist ein großer Wert des Föderalismus, dass ich da individuell drauf eingehen kann. Und wir haben auch, 365 ist da ein gutes Beispiel, wir haben ganz unterschiedliche Stände. Ich erzähle jetzt, wenn ich nicht, ich hoffe, ich nerve nicht, aber ich kam ins Amt, da hat unser Innenministerium gesagt, wissen Sie, Herr Limkemper, Sie können machen, was Sie wollen. Dann beanstanden Sie halt, wir haben die Lizenzen für 365 erworben. Und ja, wir rechnen damit, dass Sie beanstanden, ist uns doch egal. Mhm. Wir haben diese politische Leitungsentscheidung getroffen und dann machen wir das halt. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, zusammen mit meinem Haus, das kann keine Lösung sein, die den Datenschutz auch nur einen Punkt voranbringt. Ich kann mich damit vielleicht profilieren, ich kann die digitale Souveränität in langen Berichten immer wieder nach vorne argumentieren, aber ich bringe nichts ein Stück weiter. Also haben wir uns tatsächlich mit unserem Innenministerium und dem IT-Betrieb Niedersachsen und einer beauftragten Kanzlei hingesetzt und haben überlegt, was muss getan werden, damit wir möglichst nah an bessere, ich sage noch nicht gute, bessere datenschutzrechtliche Lösungen kommen. Und das geht, glaube ich, das ging in dieser Situation, ob ich das heute noch so machen würde, vor den Hintergründen der Entwicklung über den großen Teich, naja. Aber in der Situation schien es mir, ich erreiche mehr für den Datenschutz, mit dem Datenschutz und mit den Ressorts. Aber zurück vielleicht zu dem Dienstag, was ich immer anders mache, gerade in der momentanen Situation, ich gehe zunächst bei einem Teil meines Hauses vorbei, der immer so ein bisschen mitläuft, nämlich dem sogenannten inneren Dienst, also den Personalern und den Damen und Herren, die da tatsächlich die Beschwerden, die übers Wochenende sich tatsächlich in dramatischer Weise ansammeln, bekommen und die auch als Erste nicht immer nur nette Sachen lesen müssen. Mhm. Ja? Und ja, dann fängt tatsächlich der alltägliche Wahnsinn auch dienstags an. Ich versuche, aber das geht den Kollegen sicherlich nicht anders, ich versuche, möglichst früh eingebunden zu werden, so das denn geht. Also der entscheidungsfertige Vermerk, den man so als Rechtsreferendar gelernt hat, den möchte ich möglichst früh sehen, damit wir da gerade, nicht bei den Standardfällen, aber damit wir gerade in hakligen Angelegenheiten auf Ballhöhe bleiben. Und ja, ich überlege schon, und das ist, glaube ich, schon auch so ein bisschen so eine niedersächsische Besonderheit, welchen Akteur muss ich jetzt nochmal besonders einbinden? Mir fallen dann auch immer andere Akteure wie Kammern oder Interessenverbände ein, um bestimmte Positionen gleich zu multiplizieren. Das ist schon was, das macht auch großen Spaß. Mhm. Und da bringt man auch den Datenschutz aus meiner Sicht ein Stück mit weiter. Das ist aber, glaube ich, was, was in einem Flächenland ganz anders funktioniert als in einem Stadtstaat. Und was, glaube ich, auch aufgrund der unterschiedlichen Wirtschaftsstruktur der beiden Flächenländer, die hier durch Aufsichtsbehörden vertreten sind, nochmal unterschiedlich ist. Also von daher, ja, ich glaube, es gibt viele Unterschiede, aber wir tun halt alle schon das Gleiche. Wir helfen, wir sind die Grundrechtshelfer in Sachen Datenschutz.
Absolut. Ich habe mich schon gefragt, ob wohl die Gemeinsamkeiten mehr mit Hamburg wären, auch aufgrund der einigen wirtschaftlichen Strukturen in Niedersachsen, oder ob es doch am Ende, weil Flächenstaat nun mal doch noch mal ganz anders ist, Flächenland, die Frage, ob es dann doch vielleicht mehr Gemeinsamkeiten mit Schleswig-Holstein geht oder ob das am Ende des Tages am Ende doch gar keine so große Rolle spielt, weil alle sitzen Montag um 10 bei der DSK.
Ich weiß es offen gestanden nicht. Ich glaube, es kommt sehr auf die Themen an, die man gerade bespielt. Also wir haben uns in den letzten 2 Wochen intensiv mit dem niedersächsischen EntpsychKG, also dem Gesetz über den Umgang mit psychisch Kranken, ausgetauscht. Und da macht natürlich so eine Flächenlandstruktur das Ganze deutlich schwieriger, weil eine der Fragen, die kommunalen Spitzenverbände immer wieder ventiliert haben, war zum Beispiel, naja, aber der Hauptverwaltungsbeamte muss doch möglichst viel wissen von dem oder der psychisch Kranken. Und wir haben gesagt, also geht so nicht. Mhm. Ja, gibt dafür Strukturen, die sind in Niedersachsen dann auch nochmal besonders über die kommunalen psychiatrischen Dienste, die nur bei den Landkreisen angebunden sind und so. Das reicht häufig nicht bis in die Gemeinde rein. Und da haben wir auch alle, glaube ich, unterschiedliche Strukturen, die wir vorfinden. Von daher, das kommt sehr auf die Themen an, die man bespielt. Ja, wenn man mit großen Konzerten, auch davon gibt es ja in Niedersachsen 2, 3, zu tun hat, dann ist es vielleicht eher wie Hamburg. Keine Ahnung. Müssten wir uns, wäre mal ein Thema für einen Montag, oder?
Ja, vielleicht. Also ich meine, am Ende spielt es ja wahrscheinlich gar nicht so große Rolle. Sie haben ihre Aufgabenbereiche, sie haben so ihre Schäfchen, um die sie sich kümmern müssen. Und ich glaube, am Ende des Tages hat jeder Herausforderungen und Sachen, die vielleicht auch mal besser laufen und dann mal schlechter laufen. Und dann versucht man, seine Schäfchen auch wieder einzunorden. Also wir tatsächlich wortwörtlich alle, weil ich finde, wir sind alle der echte Norden, um das vielleicht auch nochmal zu sagen. Aber ja, gar keine Frage. Was hat Sie denn am meisten überrascht? Also mal abgesehen von der guten Kooperation in der DSK.
Also, naja, ich bin so ein Verwaltungsgewächs. Und was ich jedenfalls unterschätzt habe und was mich tatsächlich auch ein Stück weit immer noch überrascht, ist die Bandbreite, die man so zu tun hat. Also wir sind völlig selbstständige oberste Landesbehörde, nicht in der Besoldung, aber in der Struktur, ein Ministerium recht ähnlich. Aber ich hab einen sehr, sehr guten Vertreter, aber der ist nicht im Range eines Staatssekretärs, der mir alles vom Halse hält, was mit Personalauswahl und dergleichen zu tun hat. Das liegt, das ist bei der Kollegin und dem Kollegen genauso, das liegt am Ende auch alles auf meinem Tisch.
Ja, verstehe.
Und das ist etwas, was ich jedenfalls in dem Anteil, den es auch Dienstzeit beansprucht, ich stempel auch nicht. Mir wurde auch gesagt, ich darf nicht.
Ich mach's heimlich.
Wegen der Unabhängigkeit und so. Und also wie auch immer, jedenfalls, das ist schon auch ein Wert an sich, den man mit einrechnen muss, der großen Spaß macht. Weil darüber formt man und entwickelt man ja auch eine Behörde in die eine oder andere Richtung. Also die Entscheidung, gebe ich die frei werdende Stelle jetzt in den Bereich oder den, ist ja auch eine Schwerpunktsetzung.
Absolut.
Aber es erfordert ein bisschen mehr als in Anführungsstrichen nur, und das ist gar nicht abwertend gemeint, das Kerngeschäft zu betreiben.
Ist eindeutig eine Allrounder-Aufgabe, würde ich mal sagen.
Also und das macht spannend, ganz im Ernst. Also die Mischung macht spannend und dazu gehören auch solche Veranstaltungen wie heute Abend natürlich.
Ja, unser Glück natürlich, dass die Aufsichtsbehörden gerne ja auch durchaus Öffentlichkeitsarbeit machen, also für ihre Arbeit, aber auch für ihre Fälle und natürlich auch für den Datenschutz an der Stelle. Unsere Bundesdatenschutzbeauftragte hat ja immer wieder gesagt, sie möchte gerne, dass das Image im Datenschutz eben auch einen positiven Spin bekommt. Und ich glaube, dass darüber zu reden, was beschäftigt ist und wie arbeitet eine Behörde, das so ein bisschen entmystifiziert, aber auch hilft und greifbar macht und auch Datenschutz dann deutlich greifbarer macht und das nicht irgendein komischer. Ich sag das mal, also meine Großmutter das liebevoll zu mir sagt, ja, ich war schon wieder beim Zahnarzt und musste eine Datenschutzerklärung unterschreiben. So. Nicht nur das ist. Wobei sie mittlerweile sich auf ein Gespräch mit ihrem Zahnarzt eingelassen hat, weil ihre Enkeltochter hat ihr nämlich gesagt, das muss man gar nicht machen. So, ich war ganz stolz. Mein Gedanke ist jetzt, vielleicht einfach ganz kurz mal für unser Publikum, aber auch natürlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir jetzt in die Hotseat-Runde gehen, ich weiß noch nicht, ob ich mir wirklich Gefallen mit dem Namen gegeben habe, aber es ist auch egal. Auf jeden Fall ist immer eine Person jetzt im quasi im Rampenlicht und wir haben hier ganz bewusst echte Fälle aus der Arbeit ihrer Behörde rausgewählt und die wollen wir jetzt durchaus ein Stück weit verständlich aufarbeiten. Also die Leute sollen was lernen. So, und es hat sich ganz zufällig ergeben, aber ich bin ganz ehrlich, liebes Publikum, ich hätte es nicht besser planen können. Wenn es Laura wünscht dir was gewesen wäre, wäre es so gekommen, aber es war tatsächlich nicht mein Zutun. Wir haben das Thema Videoüberwachung aus allen drei Behörden in ganz unterschiedlichen Farben, mit unterschiedlichen Herausforderungen, sehr unterschiedlichen Vorgeschichten. Und das haben meine Panelisten mitgebracht. Also dafür, also ein riesen Applaus, bitte, weil das könnte gar nicht besser kommen. Denn meine Intuition bei dem Thema ist, dass Videoüberwachung einfach nicht an Bedeutung verliert. Für alle Verantwortlichen. Auch wenn ich einfach selber aus dem Nähkästchen, es gibt keinen bei meinen Kunden, der nicht Fragen zur Videoüberwachung hat. Also auch Anforderungen, die vermeintlich schwer zu erfüllen sind, unterschiedliche Stakeholder mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen. Und mit Stakeholder meine ich nicht nur die interne, sondern auch Dritte, die dann auch Vorstellungen haben, andere Behörden, die Vorstellungen haben zu dem Thema. Also ein ganz, ganz wilder Mix, der sehr herausfordernd ist und durchaus klare Kanten an einigen Stellen. Also es ist nicht so, dass wir uns hier hinstellen und sagen, boah, was ist jetzt so Videoüberwachung? Das weiß ich aber gar nicht, wie ich das machen soll im Datenschutz. Ich glaube, das kann keiner mehr sagen. Aber alle versuchen trotzdem irgendwie zu gucken, was vielleicht möglich ist. Und ich denke, es ist sehr lehrreich. Also wir gucken uns einmal an, was ist eigentlich der Fall? Welche datenschutzrechtlichen Probleme gab es hier? Also was war hier der Beef? Und wie kann denn jetzt auch so eine Lösung aussehen? Und was war ihre Rolle, also ihre behördliche Rolle so ein bisschen? Und da können wir vielleicht ein bisschen gemeinsam schauen. Wir machen wieder Ladies First. Ich hoffe, sie sieht es mir nach, dass sie immer die Erste ist. Aber ich finde, Frauen vor ist einfach ein unglaublich gutes Motto. Und Frau Hansen, Sie haben mitgebracht als Überschrift für mich, und ich weiß übrigens auch noch nicht so viel mehr, Videoüberwachung im Taxi. Auch durchaus Passagieren und auch Fragestellungen, über die ich auch schon selber nachgedacht habe, fand ich das super interessant. Also erstmal versuche ich mir vorzustellen, Videoüberwachung im Taxi, also echt Videoüberwachung im Taxi, Fragezeichen?
Ja, also bei uns ist der Anteil der Beschwerden der Videoüberwachung etwa bei 20% aller Beschwerden.
Wow,
also
okay.
Das ist das ein Brennpunkt. Das meiste ist nicht Taxi. Das meiste ist, ich habe beim Nachbarn oder wenn ich hier durch die Gegend gehe, eben auch Tourismusland, Webcams, die vielleicht das Wetter beobachten, da hinten sind schöne Schiffe und so, aber werde ich jetzt gerade beim Umziehen am Strand gefilmt, dass solche Punkte bei den Betroffenen landen und man merkt auch, im Frühling wird es mehr oder im Sommer, also Frühling gerade noch nicht so belaubt und auf einmal sieht man beim Nachbarn, was hat er da gerade gebaut oder so. Also das heißt Videoüberwachung, wir kriegen ganz, ganz, ganz viel, auch ganz viel, wo es nicht wirklich um Datenschutz strukturell öffentlichen Raum geht, sondern eher so Nachbarschaftsstreitigkeiten. Das ist nochmal von diesen 20% ein sehr, sehr hoher Anteil, 40% glaube ich davon. Aber wir hatten letztes Jahr interessanterweise einige Häufungen, Restaurantbesuche war eine der Häufungen und Taxis. Und die Fälle, wie kommt das zustande? Dann kann man sich vorstellen, jemand hat bei der Taxifahrt gesehen, da gibt's irgendeine Kamera und die scheint auch zu filmen, die scheint an zu sein. Und der Passagier, Passagierin hat dann den Eindruck, ich werde die ganze Zeit gefilmt, was passiert hier eigentlich?
Ja.
Was wir nicht bekommen haben, dass die Taxifahrenden selbst, das ist manchmal im Beschäftigtenbereich natürlich schon relevant, aber dass die sagen, ich werde hier überwacht, ich mag das nicht.
Ah, okay.
Ich glaube, dass die meistens nicht in der Position sind, dass sie sich beschweren wollen. Mhm. Dass sie nicht darauf hinweisen wollen, also wenn sie gekündigt haben, vielleicht dann schon. Aber das hatten wir also letztes Jahr nicht. Wir hatten keine betroffene Person als Fahrer, Fahrerin, Passagiere. Die das nicht wollte, sondern Passagiere. Und bei Taxikontrollen aus dem kommunalen Ordnungsdienst mit Polizei, Straßenverkehrsbehörde und so, also gerade der kommunale Bereich, der prüft immer mal wieder Taxis und dann natürlich alle, die ihnen unterkommen, aus allen, vom Taxistand ausgehen, alle von der Branche Taxi, alle Anbieter parallel. Mhm. Und da kam dann auch etwas, wir haben hier was vorgefunden und wissen nicht, ob das noch unsere Zuständigkeit ist. Wir haben die anderen Regeln so und so erledigt oder das kommt uns, wir haben teilweise die Checklisten von denen gesehen und bekamen dann die Fälle, wo auch eine Kamera gefunden wurde und dann auch gesagt wurde, wir prüfen übrigens jetzt nächste Woche weiter, da kriegen sie noch den nächsten Schwung. Also das heißt, wir hatten deswegen auch mehrere Taxifälle, Passagiere tatsächlich in der Minderheit, die sich beschwert hätten. Und was war jetzt gewesen? Also irgendeine Kamera wird festgestellt und die fahrende Person, Fahrer in dem Fall immer, wurde gefragt, was ist denn da gerade? Und die sagten alle unisono, keine Ahnung, das hat mein Chef eingebaut, ich weiß gar nicht, was hier ist.
Oh, das ist ja schlecht, ne?
Ja, also sie können ja nichts dafür, ist ja in Ordnung und wir geben dann auch gerne die Adresse der Chefs dann her, das ist ja dann auch bekannt und dann hören wir den Chef an und die haben auch alle geantwortet, das ist auch nicht normal, dass sie wirklich alle auf uns, also sie müssten sich auch nicht belasten oder so, aber wir können ja nur aufklären, wenn wir auch mehr Informationen bekommen und sonst müssten wir eben nochmal anders versuchen, das zu würdigen. Die haben also auch sogar Zeichnungen geliefert, wir haben einen standardisierten Fragebogen, wo jeweils die Kamera verbaut war, was aufgenommen wird und auch was sie machen teilweise. Haben sie dann aber keine Screenshots mehr geschickt, weil sie dann gesehen hatten schon, was sie hier gerade tun. Das ist vielleicht doch ein bisschen little too much. Denn wozu sollte das dienen? Das ist ja immer die Frage bei der Videoüberwachung. Das ist auch vielleicht oft das Missverständnis in der Bevölkerung, die immer denkt, Videoüberwachung kann ja schon mal gar nicht datenschutzrechtlich zulässig sein. Das kann es nicht geben. Ich kann mich immer beschweren. Das wird immer abgeschaltet und da wird ja gleich der schnelle Einsatztrupp kommen und alles abbauen. So ist manchmal die Vorstellung. Das ist nicht so. Sondern es gibt ja berechtigte Interessen und es gibt auch manchmal nicht wirklich mildere Mittel, um das Ziel zu erreichen. Aber hier war ja die Frage, worum geht's eigentlich? Und teilweise wurde dann gesagt, ja, Schutz der Fahrerinnen und des Fahrers. Und das ist ein berechtigtes Interesse. Mhm. Aber das hatten andere aus der Branche durchaus gelöst mit einem Knopf, der auslösen konnte, jetzt möchte ich gerne, dass aufgezeichnet wird. Ist auch da dann im Vorfeld die Passagiere, die entweder daneben oder dahinter saßen, darüber informiert worden sind, also auch durch Schilder. Das gab's also auch solche Fälle, die der Ordnungsdienst unter anderem gefunden hatte. Und wo man dann anlassbezogen aufgenommen hat und das dann gleich in die Verwertung kam, um einmal die Eskalation gar nicht zu erreichen. Also jeder, der noch ansprechbar war als Passagier, der hat sich dann vielleicht mehr zusammengerissen. Es gab also dann auch keinen einzigen Vorfall, der in diesen Situationen berichtet wurde. Aber wenn, dann hätte man das aufzeichnen können für diese Zeit. Und das ist auch so, dass also hier nicht eine 24/7 vollständig und so Überwachung dann vorgesehen war. Es gab noch den anderen Fall, da war eine Kamera in den Neuwagen verbaut gewesen. Also das heißt, der Taxiunternehmer kauft immer bestimmte Typen von Fahrzeugen und hatte dann, sagen wir, 5 Fahrzeuge, die hatten das alle nicht und die neue Version schon. Und er wollte das gar nicht haben und hat die auch gar nicht angeschaltet und auch gar nicht in Betrieb genommen. Er wusste gar nicht, hat sich nicht drum gekümmert, weil das ja nicht sein Standard war. Und diese Kamera war vom Passagier gesehen worden. Und er war dann völlig verwirrt und hat erstmal den Autohersteller angeschrieben und gesagt, was ist denn das eigentlich? Wie müsste ich sie anschalten? Wie kann ich sicherstellen, dass ich sie nicht anschalte? Oder läuft da die ganze Zeit schon was? Und die lief also auch nicht. Insoweit war das die ganze Zeit eine Attrappe gewesen. Mhm. Und die Attrappen fallen bei uns nicht unter das Datenschutzrecht. Mhm. Man hätte sie wirklich aktivieren müssen. Aber auch das, allein dieser Überwachungsdruck entsteht, ist ja eine Frage. Und auch dann, als er sich damit beschäftigte, dachte er, naja, vielleicht ist es aber ja doch ganz gut, wenn ich das jetzt anbiete, anlassbezogen, ob das dann geht. Also das hat er nachher nicht gemacht, aber das wäre ja durchaus eine sinnvolle Möglichkeit gewesen. Und ja, die Lösung ist immer nicht die ganze Zeit. Natürlich auch wissen, was mit diesen Daten ist. Das wussten die Beschäftigten ja nicht. In den Fällen, in denen aufgezeichnet wurde, wann sieht es der Chef, wie lange wird es gespeichert, wie wird darauf hingewiesen, das war alles falsch, aber wurde dann durch Abbau gelöst, weil das in den Fällen dann gar nicht mehr bestehen sollte. Die anderen hatten diese anlassbezogene Knopflösung, das war auch schon akzeptiert und da gibt es, glaube ich, auch Rechtsprechung. Also insoweit, es kommt darauf an, es ist lösbar, aber dieses man weiß gar nicht, was ist, das war doch auch sehr verbreitet. Und deswegen haben wir es im Tätigkeitsbericht mal mit den hauptsächlichen Kriterien aufgenommen. Da ist es dann auch online verfügbar.
Spannend. Daraus kann man ja vor allen Dingen aus für allgemein Videoüberwachung erstens ziehen. Also es ist erstmal nicht generell alles Nein. Es ist aber auch definitiv nicht erstmal alles generell Ja. Und wir nehmen daraus, also dass die Prüfung auch seitens der Behörde bezüglich auch milderer Mittel, um das mal einmal zu übersetzen, schon ein total wichtiger Punkt ist, bei denen auch Sie wahrscheinlich also auch Erwartungen haben an verantwortliche Richtig. Stellen, dass die das auch wirklich fragen und auch darlegen können im Zweifel.
Nehme ich an, dass wir das gleich nochmal hören.
Okay, oh, ich glaube, genau. Das aber also könnte nochmal
Artikel, ja. Artikel 6 Absatz 1 F, Buchstabe F ist ja dann die berechtigten Interessen, ja. die auch dann selbst für das Unternehmen dann gelten oder für die Fahrerinnen und Fahrer. Und trotzdem aber auch, wenn das ein berechtigtes Interesse gibt, noch die Erforderlichkeit und dann in Bezug auf mildere Mittel extra abgefragt wird. Mhm. Bei uns Spannend. Standardisiert, weil wir eben auch so sehr viele Fälle bekommen. Und hier waren die auch sehr konstruktiv und kooperativ, vielleicht auch damit, weil die wahrscheinlich nicht uns dauernd sehen, aber den kommunalen Ordnungsdienst, mit dem haben sie wahrscheinlich häufiger zu tun und der sehr stark mit uns dann kooperiert hat. Mhm. Und dann ist es wieder so, wenn die kommunale Ebene erstmal anfängt, dann reden die auch wieder miteinander. Das heißt, das passiert dann sehr leicht, dass im ganzen Land alle kommunalen Ordnungsdienste sagen, das machen wir mal nach diesem Motto und können auch gleich vielleicht Vorgaben kommunizieren, guckt da bitte, wie die Regeln sind, aber wir melden euch schon mal weiter oder so. Also, dass das jetzt dann insgesamt aufgeräumt wird.
Im Sinne von, schaut da mal genau hin, wir haben gerade folgende Erfahrung gemacht, das könnte ja bei euch auch so sein. Spannend. Herr Fuchs hat mir einen Fall geschickt. Ich bin ganz ehrlich, da war ich erst, oh Backe. Also das war wirklich mein erster Gedanke und da habe ich gedacht, oh, will ich das eigentlich wissen? Weil Herr Fuchs hat mir über den Zaun geworfen, KI-gesteuerte Videoüberwachung im Schwimmbad. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, oh nö, ich gehe so gern schwimmen in den wirklich sehr schönen Bäderland-Schwimmbädern in Hamburg. Und nee, ich weiß gar nicht, möchte, dass diese Bubble jetzt hier platzt. Aber doch, schießen Sie mal los. Herr Fuchs, was passiert?
Ja, Ihr Störgefühl ist ja genau der Punkt, warum das so ein spannendes Thema ist. Denn in der Tat heißt ja Videoüberwachung im Schwimmbad, dass Menschen mit sehr wenig Textilien an bei mehr oder weniger eleganten Bewegungen im Schwimmbecken gefilmt werden. Mhm. Und wir haben, um gleich die Datenschutzvariante einzubringen, im internen Leidenschaft darüber diskutiert, ob das eigentlich schon Artikel 9 Daten sind. Und ob eigentlich die Tatsache, dass jemand möglicherweise am Ertrinken ist, ein Gesundheitsdatum im Sinne von Artikel 9 ist.
Spannend.
Ja, also man könnte sehr lange über diesen Fall reden, aber die konkrete Frage, um die es hier ging, und der Einsatzbereich ist ja wirklich wichtig. Also ich habe Schwimmbäder, wir haben Kostendruck auch im Schwimmbadbereich. Mhm. Bademeister sind teuer und knapp. Und deswegen ist es erstmal eine vernünftige Idee und sicherlich auch eine, die ein berechtigtes Interesse in sich trägt, dass man zur Sicherheit der Schwimmenden Videoüberwachung bereithält, um sozusagen die Becken besser überblicken zu können. Nun bringt das nicht so wahnsinnig viel, wenn das eine ganz normale Kamera ist, die das einfach filmt, denn dann muss derselbe Bademeister auf 6 Monitore gucken. Das verändert sein Leben noch nicht so beträchtlich. Deswegen KI-Kameras. Und was heißt KI-Kamera? Die Kamera kann erkennen, ob die Schwimmenden in Gefahr geraten oder nicht. Das heißt, die KI-Kamera würde merken, spiele ich toter Mann oder werde ich gerade toter Mann?
Oh boy, okay.
Und das ist wirklich eine sehr beeindruckende Technik, weil die aus einer Mischung von Gewicht, Verhalten, sportliche Fitness erkennen kann, ob das wahrscheinlich ist, dass meine Bewegungen eine Hilfeschreizappeln sind oder der Versuch, den Ball meiner Tochter zu fangen. Mhm. Insofern eigentlich eine gute Technik, auch eine spannende Technik. Mhm. Übrigens eine sehr ähnliche Technik, wie wir sie auch hier am Hauptbahnhof und am Hansaplatz einsetzen. Mhm. Also Stichwort KI-Kameras im öffentlichen Raum für die innere Sicherheit. Mhm. Aber die spannende Frage, und da komme ich zurück zu Ihrem Störgefühl, möchten wir denn, dass unsere spärlich bekleideten Schwimmaufnahmen verwendet werden, um die KI zu trainieren? Und möchten wir vielleicht, dass diese Bilder dann auch noch, weil der Anbieter aus Israel stammt, einem Drittstaatentransfer unterliegen und dann dort mit den Bildern Hamburger Schwimmenden die KI weiter trainiert wird, um das Modell zu verbessern? Das war die Fragestellung, mit der wir uns beschäftigen mussten und wie das im Datenschutz so ist, sind wir zu einer guten Lösung gekommen, die jetzt sehr verkürzt gesagt dem Schwimmbad erlaubt, diese Kameras einzusetzen, okay, weil das sinnvoll ist und die Sicherheit erhöht und so weiter. Wir haben ihnen aber untersagt, diese Aufnahmen, die dann gemacht werden, weiter fürs KI-Training zu verwenden. Das fanden die nicht so lustig. Mhm. Ich bin dann sehr froh, dass wir das gemacht haben, weil lustigerweise ein halbes Jahr später dieses israelische Unternehmen gehackt wurde und die Bilder sozusagen dann darauf Zugriff möglich war. Insofern war das auch aus dem Grunde gut, dass das nicht funktioniert hat oder sie es nicht erlaubt haben, dass diese Daten weitergegeben wurden. Aber in der Tat stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich so ein Modell dann weiterentwickeln und so, da muss man noch ein bisschen tiefer hingucken. Aber diese Grundtechnologie haben wir, wenn man so will, zugelassen. Dann, wie das immer so ist im Datenschutz, mit relativ klaren Löschfristen, also wenn das Schwimmbad zu ist, müssen auch die Bilder gelöscht werden, denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich ertrinke, nachdem ich das Schwimmbad verlassen habe, ist halt dann doch gleich null. Mhm. Und insofern kann man dann doch ganz zu ganz praktikablen Lösungen kommen. Aber wie gesagt, dass die dahinterstehenden Grundsatzfragen von Artikel 9 bis zur künstlichen Intelligenz, die waren und sind weiterhin sehr, sehr spannend.
Herr Fuchs, wenn ich das richtig rausgehört habe, ist es in einer Konsultation entstanden oder war... das Wortspiel ist vielleicht ein bisschen unpassend. Ist das Kind schon im Brunnen gefallen?
Das Kind ist weder in den Brunnen noch ins Schwimmbad gefallen, sondern in der Tat war das ein Pilotprojekt in einem der Bädelandbäder. Und da sind wir eingebunden worden und haben beraten. Und damit gibt es jetzt die Möglichkeit da, das sozusagen bäderlandweit auszubreiten.
Okay. Ich bin noch nicht sicher, was das mit meinem Störgefühl macht. Ich bin ganz offen, aber das ist vielleicht eine andere Frage. Die Sicherheitsaspekte kann ich aber durchaus nachvollziehen. Aber auch hier total spannend. Es war kein geht gar nicht. Also wenn dem Datenschutz, also es fällt Ihnen vielleicht auf, mein Plädoyer jetzt weiter für den Datenschutz. Der Gedanke, hier würde der Datenschutz bremsen oder Innovation verhindern. Also ich möchte es jetzt noch an aller Deutlichkeit sagen. Hier sieht man total schön, nein, dem ist überhaupt nicht so. Sondern es wird eine ausgewogene Interessenabwägung vorgenommen, in denen verschiedene Aspekte durchaus aber eben Gehör finden. Sowohl Sicherheit als auch eben Innovation, die das eben unterstützt.
Und es ist sogar datenschonend, weil... dadurch, dass die Kamera sich für den Bademeister erst anschaltet, wenn eine Warnsituation da ist, weniger Beobachtung der Schwimmenden stattfindet, als wenn ich eine permanente Videoüberwachung hätte, ohne die KI. Also insofern hat die KI auch, dadurch, dass sie nur den Triggerpunkt erfasst, auch eine datenschutzfördernde Funktion. Und deswegen spricht viel dafür, das dann eben auch möglich zu machen.
Klasse. Finde ich richtig gut. Also jedenfalls erstmal in der Theorie, wie ich mich jetzt als Badende fühlen werde, das werde ich bei Gelegenheit mal prüfen. Und dann fühle ich mal in mich rein. Mal schauen. Herr Limke, Sie haben einen Fall mitgebracht, auf dem wir, also der ist eigentlich so offensichtlich, gerade wenn wir über Videoüberwachung sprechen, habe ich selber gar nicht dran gedacht. Ich fand es super, dass Sie ihn quasi so fast aus Versehen mitgebracht haben, weil eigentlich hatte ich nach was anderem gefragt, aber jetzt kriege ich was Besseres. Also ich würde sagen, auch hier, ich kann mich wieder nicht beschweren. Es geht um Videoüberwachung im Beschäftigungsverhältnis, im Kern, aber weil der Fall so bekannt ist, möchte ich natürlich auch sagen, es geht um die Videoüberwachung, die sehr kritisch bewertet wurde, auch mit Bußgeld, Notebooksbeleger. Die allermeisten hier im Raum werden das kennen. Eins der größten Bußgelder in Deutschland, das es gab, noch von ihrer Vorgängerin verhängt, liegt auch schon ein paar Tage zurück für alle, die sagen, oh, ich bin jetzt wirklich erst seit 2 Tagen im Datenschutz. Das war in der Zeit 2019-2020. Und warum ist es gerade jetzt dort in der Presse gewesen? Warum reden wir jetzt schon wieder darüber? Naja, da hat sich im Bußgeld ein bisschen was verändert. Aber bevor wir da vielleicht drauf kommen, was war denn da passiert?
Ja, ganz kurz. Tatsächlich klassischer Videoüberwachungsfall und auch gar nicht so viele Streitfragen. Nach meiner Wahrnehmung, der ich nun viel, viel später in das Thema, in den Fall auch reingucken durfte, musste, sollte. Videoüberwachung, Beschäftigtenüberwachung im recht großen Stil mit vielen Kameras. Das Hauptargument des Unternehmens war wohl Verhinderung von Diebstählen, wie auch immer. Großer EDV-Versender oder umsatzstarker EDV-Versender, hohes Millionenbußgeld verhängt, im verwaltungsgerichtlichen Verfahren auch bestätigt. Und dann im Bußgeldverfahren vor dem Landgericht wegen der hohen Bußgeldsumme, also über 100.000 Euro sind wir dann ja beim Landgericht und in erster Instanz vor dem Landgericht ist das hohe Millionenbußgeld zusammengeschnurrt auf 700.000 Euro. Und wir haben dann zusammen mit der Staatsanwaltschaft, und das ist Der eigentliche Punkt, warum ich das hier heute in Anführungsstrichen angemeldet habe, wir haben dann zusammen mit der Staatsanwaltschaft gesagt, das kann eigentlich so nicht sein. Es steht mir nicht an und zu, als Leiter einer Verwaltungsbehörde hier Richterschelte zu betreiben. Wir sind aber natürlich durch europäische Vorgaben ein Stück weit mindestens in der Selbstbindung. Vielleicht sind wir sogar stärker gebunden. Und das passt nicht zusammen. Wir sind dann vors OLG gegangen oder die Staatsanwaltschaft, das muss man deutlich sagen, die Staatsanwaltschaft ist dann vors OLG gegangen, hat Rechtsbeschwerde bezogen auf die Bußgeldhöhe unter unserer Einbindung, so will ich es mal formulieren, erhoben. Und naja, dann sind aus den 700.000 900.000 Euro geworden. Mhm. War jetzt auch vor ein paar Wochen in der Presse. Größer wird Ihnen also vermutlich vielen von Ihnen was sagen. Mich betrübt das nicht, weil ich nicht finde, dass auch 900.000 Euro viel Geld sind und nicht, weil ich, das muss ich ausdrücklich nochmal sagen, mich hier zu Richterschelte aufschwingen will, sondern es betrübt mich, weil ich die Sorge habe, dass die Abschreckungswirkung, die DSGVO bei ihren Bußgeldern vorsieht, auf diese Weise deshalb nicht mehr erreicht werden kann, weil wir andere Niveaus verhängen sollen und müssen und man gegebenenfalls zu dem Ergebnis kommen muss in der jedenfalls anwaltlichen Beratung, naja, vor Gericht wird schon glimpflich ausgehen. Mhm. Ja? Mhm. Und mir fällt im Moment nicht so richtig eine Lösung ein, außer, und dafür werbe ich im Moment landesintern, das wäre dann über Bundesratsverfahren und relativ aufwendig. Ich bin mir aber sicher, die beiden Kollegen habe ich an meiner Seite, dass man zumindest dafür sorgt, dass die Verwaltungsbehörde, also die Datenschutzbehörde, in dem Bußgeldverfahren antragsberechtigt und mitspracheberechtigt ist. Weil das ist aus meiner Sicht gut verständlich für so ein Landgericht, für so ein Oberlandesgericht, sind das alles Themen, die sind sehr weit ab vom Standardgeschäft.
Vielleicht, um das mal einmal einzusortieren für alle im Publikum, die hoffentlich die große Freude hatten, das noch nicht so ein Deep Dive machen zu müssen, weil sie ein eigenes Verfahren in die Richtung hatten oder einfach wirklich reine Datenschutzrechtler sind und sagen, so Litigation ist vielleicht noch nicht so mein absolutes Steckenpferd gewesen. Vielleicht zur Einsortierung, wir sind hier im OBI-Verfahren. Ne?
Genau, nur um das einmal Entschuldigung, wir sind bei der kleinen Schwester des Strafrechts, also genau. Im OBI-Verfahren. Da muss man einfach sagen, im OWI-Verfahren werden in Deutschland, das ist für mich als Autofahrer ja eigentlich eine gute Nachricht, nicht so hohe Bußgelder verhängt. Ja? Ja, genau. Und von daher sind wir, also kann ich das aus Sicht der Gerichte nachvollziehen. Ich glaube nur, da ist Nachjustierungsbedarf. Und da gibt's ja auch schon Vorbilder. Das Bundeskartellamt zum Beispiel hat in seinen Verfahren das Recht, Anträge zu stellen und selbst aufzutreten. Mhm. Das würde uns an der Stelle helfen, glaube ich. Und es würde auch, glaube ich, eher, da würde sich der Kreis ein Stück weit schließen, zur Akzeptanzverbesserung beitragen, weil wir nicht nur den Gerichten, sondern auch dem jeweils prozessualen Gegner dann nochmal gegenübertreten könnten.
Ich verstehe das so, dass der dann Gedanke ist, dass im Prinzip die datenschutzrechtlichen Interessen der Behörde einfach auch anders auch vielleicht dargestellt werden können. Also man muss ja auch dran denken, da hat man also dem Armen da auch aus der STA, die das ja auch nicht jeden Tag den ganzen Tag machen, die machen ja auch viele andere Sachen. Eben. Und dann ist es hier beim Landgericht gelandet, logisch, weil wir reden von der Summe her, also für alle, die das nicht mehr wissen, also das war mal ursprünglich 10,4 Millionen, also das war schon eine Hausnummer, das Bußgeld, und das landet natürlich vorm Landgericht. Und dann haben wir hier Beteiligte, auch innerhalb der Justiz, die im Gegensatz zu uns, also wir sind natürlich total privilegiert, aber nicht jeden Tag den ganzen Tag Datenschutz machen dürfen. Und ich verstehe Ihr Ansehen oder die Überlegung so, dass man hier die echten Stakeholder mit an den Tisch holt und natürlich dann auch die Expertise, ne? Ja, genau. Spannend. Oh, jetzt haben wir ja ein bisschen die Stimmung hier so ein bisschen, aber also was man vielleicht mal positiv noch herausarbeiten kann, was ich jetzt quasi an Ihrer Stadt einmal mache, was sehr deutlich geworden ist, dass die Datenschutzverstöße ja nicht diskutiert wurden. Also es ist ja nicht so, dass auf einmal, ich meine, man könnte den Gedanken haben, oh ja, hier das Bußgeld wurde runtergesetzt, weil die Verstöße irgendwie in Frage gestellt wurden oder so, sondern also das war ja schon, also der Schwerpunkt, also der war schon auch immer noch da, so, und das sollte auch ein gutes Aushängeschild auch weiter für, glaube ich, für den Datenschutz sein.
Exakt, also das ist, denke ich, auch wichtig und vielleicht auch, weil wir jetzt bei diesen unbequemen Bußgeldern sind, nur ein Bruchteil dessen, was wir überhaupt machen, ist das Bußgeldgeschäft. Also wir sind bei einer kleinen zweistelligen Zahl von dann auch streitig gehenden Bußgeldern, die da im Moment bei uns jedenfalls, ich weiß nicht, wie das bei den Kollegen ist, aber so ist das eine kleine zweistellige Zahl, wo wir uns dann in diesem Stadium befinden. Ich finde, ich glaube, das ist auch vorher schon deutlich geworden, ist viel wichtiger, vernünftige datenschutzrechtliche Lösungen im Konsens zu erreichen. Aber wenn ich gerade im Beschäftigtendatenschutz, das liegt mir nun auch ein Stück weit besonders am Herzen, wenn ich da so aus unserer Sicht gravierende Verstöße habe, dann muss ich das als Ordnungsbehörde auch, muss ich dieses Instrument auch haben.
Und vielleicht alle, also hier stand ja im Raum als Gründe, die verantwortliche Stelle vorgebracht hat, eben Diebstahl, möglicherweise auch mannmäßiger Diebstahl, das wurde ja auch tatsächlich ist es ja zum Verfahren gekommen. Ich finde das aber ganz wichtig, das nochmal herauszustellen. Also wir hatten hier Manndiebstahl im besonders schweren Fall, wenn ich das richtig weiß. Und dennoch kommt man zu dem Ergebnis, dass es hier eine gravierende Datenschutzverletzung gibt. Und ich finde das eine gewisse Mahnung auch für verantwortliche Stellen, dass man nicht immer nur sagen kann, ich habe hier was und hier ist mal was schiefgelaufen und jetzt mache ich in der Videoüberwachung, was ich will, weil der Grundrechtseingriff einfach zu groß ist. Ich finde, das kann man rausnehmen und vielleicht den Schwerpunkt nicht so darauf packen, dass das Bußgeld vielleicht nicht so hoch ausfällt. Also das natürlich, dass ich betriebswirtschaftlich in meiner Risikobewertung vornehmen könnte als Unternehmen, um Gottes Willen, das können Unternehmen tun, das steht ihnen frei, aber vielleicht trotzdem nicht die beste Idee.
Ja, vor allem weiß ich ja nicht, wie es beim nächsten Mal ausgeht. Das antworte absolut. Ich dann immer.
Ja, absolut, absolut. Fälle sind eben auch erstmal Einzelfälle. Und das ist auch vielleicht dann jetzt auch nicht der Freibrief zu sagen, das mache ich halt, wie ich möchte. Ich glaube, so funktioniert es auch nicht. Ich habe jetzt noch für jeden von Ihnen jeweils zwei Fragen und ich hatte ja schon angekündigt, jetzt wird's kurz und knackig. Das liegt natürlich jetzt ein bisschen an meinen Gästen, ob die jetzt auch mitmachen mit kurz und knackig, aber im Anbetracht der Zeit und unserem Publikum, das natürlich auch echt viel Input hatte, würde ich sagen, wir versuchen es einfach mal. Frau Hansen, wir fangen wieder an, weil das haben wir doch jetzt schon schön einstudiert. Was würden Sie heute einer verantwortlichen Stelle raten, wenn Sie nur eine Empfehlung aussprechen könnten bezüglich Datenschutz?
Ein Datenschutzmanagement aufbauen.
Top. Habt ihr das alle gesehen? Kurz, knackig, auf den Punkt. Also fantastisch, danke schön.
Das ist nicht mehr zu toppen jetzt.
Das ist super. Das ist eindeutig super, vielen Dank. Dafür plädieren wir übrigens auch immer. Herr Fuchs, wenn Sie sich eine Änderung, also ich es ist gerne, bei Laura auch mal wünscht ihr was, aber heute nur eine Änderung an der DSGVO, wenn Sie sich die wünschen könnten, was wäre das?
Eine schlaue Anpassung des Artikel 9, damit wir nicht diskutieren müssen, ob das Schwimmen im Schwimmbad ein Artikel 9-Datum ist.
Oh Gott, das würde ich auch richtig gut finden. Ja, das fände ich super. Ich würde auch gerne über manche andere Sachen in der Videoüberwachung. Ja, oh, ja, sehr gut. Ja. Herr Lindkämper, stellen Sie sich vor, eine Person steigt heute im Bereich Datenschutz ein. Also wir tatsächlich bei Intersoft Consulting, wir haben immer begeisterte, auch Berufseinsteiger, und die immer noch gerne Datenschutz machen möchten. Und wenn man ein Thema auswählen sollte, was man auf jeden Fall, womit man sich als erstes beschäftigen sollte, und welches Thema man vielleicht noch vernachlässigen könnte am Anfang, was wäre Ihre Empfehlung?
Also ich finde ganz besonders spannend die KI-Themen im Zusammenspiel mit Datenschutz. Mhm. Und aus meiner beruflichen Vita interessieren mich eben auch besonders die Beschäftigten-Datenschutzfälle. Wenn ich ehrlich bin, und das ist so ein bisschen kontraindiziert nach der vorherigen Fragerunde, viele von den klassischen Videofällen finde ich eher so, naja.
Frau Hansen, das vielleicht oder der skurrilste Fall oder das oder skurrilste Erlebnis, vielleicht auch eine Auseinandersetzung mit verantwortlichen Stellen, das, weil Sie sagen, das fasst es auch für mich zusammen, wow, sowas gibt's auch.
Eigentlich sowas wie wenn wir aneinander vorbeigeredet haben, wir hatten einen, auch in der Konsultation ein Verfahren, das sollte auch bundesweit eingesetzt werden im Schulbereich, und da waren Komponenten drin, die waren nicht sehr professionell verbaut und die hatten erhebliche Risiken, mhm, und wir haben darauf hingewiesen, mit denen geht das gar nicht, die müsst ihr ersetzen, und hatten auch dargestellt, warum. Und die haben es dann ersetzt, aber nicht durch was Besseres, sondern durch was Schlechteres.
Schade. Ja, schade. Okay, das ist natürlich schade. Herr Fuchs, was ist bisher die beste Frage, die Sie bekommen haben von der verantwortlichen Stelle, bei denen Sie sagen, das war wirklich gut, da können vielleicht andere sogar von lernen?
Bis wann darf ich das Bußgeld zahlen?
Ja, sehr schön.
Oder gar nicht zahlen.
Oder gar nicht zahlen. Ja, das hat die Behörde vielleicht nicht so gerne. Herr Lehmkämper, kurz knackig, Ihre Meinung, braucht die DSGVO eine Reform?
Ja, aber mit Augenmaß.
Okay. Das nehme ich. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, aber natürlich auch unser Publikum, ist vielleicht total neugierig geworden. Was macht die Behörde sonst noch? Die wollen vielleicht sich das neue Superbeschwerdeformular angucken in Hamburg oder. Einmal gehe ich durch die Reihe. Wo findet man Sachen über Ihre Arbeit raus? Vielleicht auch zu Ihnen, was Sie machen. Vielleicht publizieren Sie. Was sollte man unbedingt gelesen haben? Frau Hansig, fangen wir mit Ihnen an.
Also all the things. Ich wollte eben noch mal zu anderen Fragen Herstellerverantwortung antworten. Gucken Sie mal, ob das auch etwas ist, wo wir alle von profitieren würden und wo die Herstellerverantwortung nämlich schon da ist, bei Cyber Security by Design. Das kommt jetzt Ende des Jahres 27. Aber dass man auf einmal doch hoffentlich einen bereinigteren Markt vorfindet. Und das würde ich auch auf vieles andere geantwortet haben. DSGVO-Änderung, warum wir die Reform haben wollen. Wir brauchen mehr, dass auf dem Markt die Selbstverständlichkeit da ist, um die Dinge auch gebrauchen zu können im datenschutzkonformen Bereich. Security kriegen wir jetzt ein wenig geschenkt oder verbessert. Das ist noch nicht dasselbe wie Datenschutz. Und dazu habe ich publiziert, finden Sie alles.
Wunderbar. Also das OLD hat auch eine Webseite übrigens.
Ja, natürlich, also, aber das sind ja Babyantworten. Das muss ich Ihnen ja nicht zumuten.
Nein, Ihre Antwort ist auch viel besser. Die nehme ich. Herr Fuchs.
Ja, wir haben auch eine Website und wir neigen ja dazu, auch mal Thesenpapiere rauszuhauen, die noch nicht so ganz dem Mainstream entsprechen. Was? Die findet man auch auf unserer Website, von den Thesen zur Personenbezug in großen Sprachmodellen bis hin zu einem Papier, was wir gemeinsam geschrieben haben, Schleswig-Holstein-Hamburg. Das muss auf einer Nordlichter-Veranstaltung erwähnt werden, nämlich die AI Bridge, also die ein sehr schlaues Papier, was deutlich macht, wie KI-Regulierung und Datenschutzregulierung zusammengeht. Und das werden wir in wenigen Wochen in einer überarbeiteten neuen Version, die Feedback einbaut, auch nochmal sozusagen neu publizieren. Und alle, die an dieser Schnittstelle von KI-Systemen und Datenschutz arbeiten, seien ermuntert, sich dieses, wie ich glaube, schlaue Papier anzugucken.
Ja, wunderbar.
Dann wissen wir ja auch schon, was diesen Sommer kommt.
Lehmer, Ihre Behörde hat bestimmt eine Webseite. Oder wie wo sieht man, wo trifft man Sie? Wie geht das?
Ja, also mich und meine Behörde trifft man in Hannover ganz häufig.
Hervorragend.
Und ganz global gesehen in Niedersachsen. Und ja, wir versuchen schon auch deutlich zu machen, was wir tun, was wir gerade tun. Wir haben im Herbst Kommunalwahl und wir haben uns jetzt anderthalb Wochen ganz intensiv mit ganz vielen Bereichen, mit ganz vielen der betroffenen Bereiche, mit all dem, was Datenschutz in Kommunalwahlen angeht, befasst. Dabei rausgekommen ist ein vermutlich nächste Woche dann auch gedruckt vorliegender so ein Dreispalten-Flyer doppelseitig mit weiteren Verweisen. TTPW für den oder die, die es interessiert, ist mit drin und alles von Einwohnermeldeamtsdaten für Wahlwerbung und so. Sowas, muss ich gestehen, macht Spaß, weil man da, glaube ich, die Erwartungen an eine Datenschutzbehörde immer mal neu justieren kann. Also als wir den kommunalen Spitzenverbänden und dem Landeswahlleiter das vorgestellt haben, dass wir die Rolle gerne spielen würden, haben die alle gesagt, ach, tatsächlich? Die haben bestimmt gedacht, wir dachten, ihr macht nur Bußgelder. Ja. Und von daher, das macht Spaß und so trifft man uns häufig, hoffentlich immer häufiger.
Ich predige ja immer Datenschutz as a Service. Also definitiv. Also wunderbar.
Für eine Aufsichtsbehörde nicht immer ganz leicht.
Verstehe ich. Was ich an der Stelle auf jeden Fall, wofür ich noch Werbung machen möchte, ist, Sie hier in unserer Gesprächsrunde ein, zwei Mal gefallen, ich möchte Werbung machen für Ihre Tätigkeitsberichte. Mal abgesehen davon, dass man die meisten Fälle, über die wir heute geredet haben, dort auch findet, aber auch natürlich ganz viele andere, aber auch Informationen kriegt, zum Beispiel zu Anfragen, Beschwerde, also die Lage zur Anzahl der Beschwerden zum Beispiel, aber auch so ein bisschen, wie die Stimmung ist, welche Fallhäufungen es gab und worauf man vielleicht mit besonderem Augenmerk achten sollte, aber auch Hinweise, also wenn zum Beispiel von der Aufsichtsbehörde bestimmte Papiere erstellt wurden, man kriegt das so, erstmal ist man ganz erschlagen, weil also Tätigkeitsberichte sind jetzt nicht so easy read, zwei Seiten und ich bin durch. Bei einem Glas Wein, das kann ich nicht empfehlen, aber es ist so, dass man sehr kompakt zu sehr vielen Themeninformationen findet. Ich fehle in der Sicht auch Suchfunktionen. Ich muss an der Stelle ein bisschen Werbung machen für die Stiftung Datenschutz, die einen ganz hervorragenden Bereich hat für alle Tätigkeitsberichte. Ganz liebe Grüße an den Frederik Richter, der immer einen ganz tollen Job macht. Das möchte ich an der Stelle einmal ganz kurz loswerden, neben allen Hinweisen, die Sie natürlich auch gegeben haben. Wie immer freuen wir uns auf eure Anregungen und auch eure Kritik. Kommentiert dafür gerne den Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast oder auch Spotify ab. Empfehlt den Podcast gerne weiter an weitere interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten und jede einzelne Abonnentin. Die nächste Folge ist bereits in Planung und es bleibt spannend. Ich verspreche es immer, aber es ist auch wirklich so. Ihr findet uns selbstverständlich auch bei LinkedIn. Folgt mir dort gerne, wenn ihr möchtet, um auch kein Update zum Podcast zu verpassen. Ich mache den Podcast natürlich nicht alleine, heute sowieso gar nicht, aber auch im Speziellen. Wie immer bin ich natürlich inhaltlich verantwortlich, aber produziert wird der Podcast von Ole Wohlers. Für mehr Informationen zum Datenschutz könnt ihr euch auch jederzeit an unserem Blog wenden unter www.dr-datenschutz.de. Zudem findet ihr uns bei Blue Sky und Mastodon. Und dann an der Stelle ein herzliches Dankeschön an mein ganz wunderbares Panel. Schön, dass Sie heute da waren. Vielen, vielen Dank.